HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht wieder.
Man kann die Ufer mit einer alten Bank vergleichen. Immer darauf bedacht, den Kunden erstklassig zu bedienen und grundsolide.
Heute in der Chemie zum Beispiel komme ich an die alkoholische Gärung.
Der Wein, der Alkohol, ingerische Alkoholung.
Das gibt's nur einmal. Das kommt nicht.
Die Ufer war eine besonders rücksichtsvolle Firma den Schauspielern gegenüber. Von Politik verstehe ich nichts.
Kamerad, woher stammst du?
Aus Friesenland.
An uns liegt Deutschland. In uns marschiert Deutschland.
Die Ufer war für mich meine Heimat.
Die anderen sitzen jede Nacht im Blauen Engel mit Frauenzimmern.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe.
Hey, Mensch Marco.
Mensch Oliver.
Du hast dich gut gehalten.
Ja, Mensch, man tut, was man kann.
DSDS. Neue Staffel, neues Glück. Beweis, was dich ausmacht.
Pfeife. Um Himmels Willen, spielen Sie das Theater weiter.
Ufer in ihrer früheren Gestalt war für mich wie ein Staatstheater.
Was war das für eine Firma?
Ein Kind der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, ein Spielplatz für ambitionierte Regisseure, ein Propagandainstrument von Joseph Goebbels und heute eine Tochter von Bertelsmann, die in dieser Eigenschaft gute Zeiten, schlechte Zeiten produziert. In 100 Jahren hat sie so einiges durchgemacht, die Universum Film AG, abgekürzt UFA. Eine Traumfabrik, die Generationen von Kinobesuchern in ihren Bann geschlagen hat. Auch in den Bann der Mächtigen. In vielen ihrer Filme haben die Macher Neuland betreten, technisch, ästhetisch, politisch, und haben ihrer jeweiligen Zeit den Spiegel vorgehalten. Andere Werke dagegen oder auch andere Machwerke wurden zum Zerspiegel der herrschenden Verhältnisse, weil in ihnen die Propaganda Triumphe feierte. Und sehr viele Streifen waren schlicht Unterhaltung, mal mit, mal ohne Haltung. Die UFA, das ist der blaue Engel und ein blonder Traum, das sind die Nibelungen und die drei von der Tankstelle, das ist da, wo Metropolis und Kolberg liegen, wo der Kongress tanzt und Bomben auf Monte Carlo fallen. Ein ebenso reizvolles wie anstößiges Erbe hat uns die UFA hinterlassen, mal berauschend wie eine Feuerzangenbowle, mal ernüchternd wie der Kater danach. Ein Füllhorn und zugleich eine Büchse der Pandora. Und so heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Triumph der Feuerzangenbowle, 100 Jahre UFA. Wobei die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann genau genommen von der Terra produziert wurde, die sich allerdings zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits unter dem Dach der UFA befunden hat. Während die Anspielung auf Leni Riefenstahls Propagandafilm Triumph des Willens haarscharf an der UFA vorbeigeht, weil dieser Film von der Regisseurin selbst produziert wurde. Viele Filme werden der UFA oft fälschlich zugeschrieben. Das Kabinett des Dr. Caligari zum Beispiel oder auch der antisemitische Hetzfilm Jud Süß. Was vielleicht darauf hindeutet, dass aus dem Firmennamen UFA in den Augen und Ohren vieler Menschen längst ein vermeintlicher Gattungsname geworden ist, wie Polaroid, Tesa oder Tempo. Und dazu passt, dass heute, gut drei Wochen vor dem 100. Geburtstag der UFA, in Berlin eine Ausstellung eröffnet worden ist mit dem Titel »Die UFA – Geschichte einer Marke«. Rainer Rother, der künstlerische Leiter der Deutschen Kinemathek in Berlin, ist einer der Kuratoren. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie wollen die Geschichte der UFA als die Geschichte einer Marke erzählen. Worin besteht denn aus Ihrer Sicht das Wesen dieser Marke?
Das Wesen dieser Marke besteht sicher in dem Streben nach internationaler Größe, also nicht nur eine nationale, sondern eine international agierende Firma zu sein. Das trifft natürlich auf die klassische UFA 1917 bis 1945 ebenso zu wie auf die neue UFA unter dem Dach von Bertelsmann, die ja vor allem in der Fernsehproduktion sehr aktiv ist. Größe gehört ein bisschen zur DNA der UFA, habe ich das Gefühl.
Durch welche Exponate machen Sie das deutlich, diese Größe?
Zunächst mal ist es natürlich so, dass wenn man die Geschichte einer Marke erzählt, die Perspektive auf die jeweiligen Produktionen sich verändert. Es geht uns viel weniger um die Darstellung der Meisterwerke, als vielmehr darum, diese Werke und auch andere in die Strategien eines Unternehmens einzuordnen. Insofern wird man mit vielen Dingen konfrontiert, die vor allem für das jeweilige Unternehmen wichtig sind. Das können bestimmte Anstecknadeln sein, das können aber auch programmatische Erklärungen zur Politik sein, die ein solches Unternehmen verfolgt, wie der Wertekanon, den die neue UFA vor einigen Jahren verabschiedet hat.
Ich habe gelesen, in Frankreich wurden in der klassischen Kinoära die Buchstaben der Marke UFA als Abkürzung für die französischen Worte Un film allemand, ein deutscher Film, gelesen. Und Sie haben ja beim Presserundgang durch die Ausstellung auch den französischen Filmregisseur Jean-Luc Godard zitiert, der mal gesagt hat, die UFA sei die einzige Filmfirma, die Hollywood hätte Konkurrenz machen können. Man beachtet den Irreales dabei, aber trotzdem. Was hat es denn der UFA ermöglicht, eine potenzielle Konkurrenz zu Hollywood zu werden?
Sie hatte 1917 ziemlich gute Startbedingungen, weil die wesentlichen Player in Deutschland, das war die Nordis, das war Mesterfilm, war Unionfilm, zusammengeschlossen wurden zu einem Filmkonzern von bis dahin unbekannter Größe, der zudem vertikal aufgestellt war. Das heißt, alles zwischen Produktion, Verleih und Kinoauswertung in der eigenen Hand hatte, später sogar ein eigenes Kopierwerk. Und damit war die UFA in Europa der wesentliche Konzern. Er hat seine Politik auch danach ausgerichtet, also versucht, mit bestimmten Produktionen ein internationales Publikum zu erreichen. Das hat in Europa soweit auch ganz gut geklappt. Der amerikanische Markt erwies sich als deutlich schwieriger.
Fast alle, die sich mit der UFA beschäftigen, sagen, dass sie ihre Glanzzeit schon gleich am Anfang erreicht hat, in den 20er Jahren, und dass sie später nie wieder an diese Glanzzeit anknüpfen konnte. Wie spiegelt sich das in den Exponaten Ihrer Ausstellung wider? Welche Glanzpunkte setzen Sie und an welchen Stellen?
Wir versuchen natürlich vor allem das Unbekannte zu zeigen, und deswegen sind wir sehr stolz, dass wir von einem Komparsen, der an Nibelungen beteiligt war und wo man dann unter anderem sieht, wie in der Inflationszeit die Gehälter explosionsartig nach oben zu schießen schienen. Wir haben aber auch so großartige Exponate wie den Kimono, den Marlene Dietrich in Der blaue Engel nicht getragen hat. Es gibt zwar ein Foto, wo sie ihn trägt, aber im Film ist dieser Kimono übrigens ein besonders schönes Stück, nur in der Garderobe zu sehen, und trägt zu der Atmosphäre bei. Wir finden aber auch, wenn man jetzt an die späteren Jahre denkt, ziemlich interessant, dass es einen Bericht der Hauptabteilung 2 des Ministeriums für Staatssicherheit über die Kontakte der damaligen UFA durch Norbert Sauer mit Frank Bayer gegeben hat. Denn nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann konnten viele, wissen wir, Filmschaffende in der DDR nicht weiterarbeiten. Und die UFA hat sie beschäftigt, und das ist sicher eine Wiederentdeckung.
Wir werden im Laufe der Sendung noch auf die Entwicklung der UFA zu sprechen kommen, auf die verschiedenen Unternehmensformen und Besitzverhältnisse, die die UFA durchlaufen hat. Hat denn die UFA von heute noch irgendetwas mit der ursprünglichen UFA gemeinsam aus Ihrer Sicht?
Also erstens haben Sie das Markenrecht. Das ist ja schon mal ein Statement. In den 90er Jahren wurde innerhalb des Bertelsmann-Konzerns diskutiert, ob man denn diese Markenrechte behalten will. Und es hat Wolf Bauer sich durchgesetzt, der gesagt hat, diese Marke, mit der sind sehr, sehr viele positive Konnotationen auch verbunden. Und deswegen haben sie diesen Markennamen behalten. Zugleich muss man sagen, dass die neue UFA jetzt ähnlich wie die klassische UFA bei der Umstellung auf den Tonfilm sich in einem Medienumbruch befindet. Und darauf reagiert der Konzern genau wie die UFA, nämlich proaktiv. Also man wartet nicht ab, sondern versucht das auch zu steuern. Das finde ich ganz interessant. Und natürlich ist es so, dass mittlerweile die Fernsehproduktion auch international ist. Es ist kein Geschäft mehr, das sich auf Deutschland beschränkt. Manche Dinge werden auf Netflix gezeigt, andere auf anderen Plattformen und manche auch in Englisch gedreht. Also dieser internationale Gesichtspunkt ist vor allem auch etwas, was die neue UFA mit der alten UFA vergleichbar macht.
Ende September bei der Gala zu 100 Jahren UFA hat Bundespräsident Steinmeier über die Geschichte der UFA mit ihren Brüchen und Aufbrüchen gesagt: Welch ein Stoff für ein Drehbuch. Wer, wenn nicht Sie, die UFA, würde es wagen, uns diese Story aufzutischen? Ich jedenfalls, sagt der Bundespräsident, will sie sehen. Unbedingt diese Geschichte. Gibt es bestimmte Episoden aus der Geschichte der UFA, die in Ihrem Kopf sofort zu Bildern werden?
Ja, absolut. Ich würde für eine Serie plädieren. Das schien mir die geeignete Form für 100 Jahre. Aber natürlich wäre es interessant zu sehen, die Zusammenarbeit der vielen Kreativen in der sogenannten Bauhütte der 20er Jahre zu zeigen. Aber dann auch den Umbruch des Jahres 1933, wo die UFA sich sehr schnell an die nationalsozialistische Herrschaft angepasst hat, immer auch versucht hat, bestimmte Dinge für sich zu behalten, auch Mitarbeiter zu schützen. Da wäre die Geschichte von Hans Traub, der den Nationalsozialisten als Vierteljude galt und der deswegen in Greifswald seine Lehrberechtigung entzogen bekam, aber von der UFA als Leiter der UFA-Lehrschau eingesetzt wurde und damit die Filmwissenschaft weitergetrieben hat. Das wären schon sehr, sehr interessante Kulminationspunkte für eine solche Serie.
Damit werden Sie vielen bestimmt etwas erzählt haben, was Sie noch nicht gewusst haben über die UFA. Wie ist das bei Ihnen selber? Haben Sie selbst, als Sie die Ausstellung zusammengestellt haben, noch etwas Neues erfahren, etwas Überraschendes vielleicht?
Ja, unbedingt. Also vor allem die Phase der frühen UFA-Fernsehproduktion, das war mir nicht bekannt. Da hat Claudia Wick ganz großartige Arbeit geleistet. Und auch die Rekonstruktion der Bemühungen nach 1945 und vor allem nach 1949, nach der Gründung der Bundesrepublik, wieder einen deutschen Filmkonzern aufleben zu lassen, das fand ich sehr aufschlussreich und interessant.
Rainer Rutter, künstlerischer Leiter der Deutschen Kinemathek in Berlin und Kurator der Ausstellung Die UFA-Geschichte einer Marke. Vielen Dank. Triumph der Feuerzangenbowle, 100 Jahre UFA, der Tag in HR2 Kultur.
Wenn mal mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist ein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraut.
Das sang Zara Leander, die von den Nazis importierte Filmdiva aus Schweden. 1942 war das, als Europa schon längst dabei war, im Zweiten Weltkrieg unterzugehen, den Nazi-Deutschland in so viele Länder exportiert hatte. Die große Liebe hieß dieser UFA-Film mit Zara Leander, ein Film, der mehr von Krieg als von Liebe handelte und wenn von Liebe, dann am meisten von Vaterlandsliebe. Dass der Film an sich die große Liebe des Propagandaministers Josef Goebbels war, das ist in den meisten Filmen jener Zeit entweder deutlich anzumerken oder es ist umso subtiler in ihnen verborgen. Wobei psychologische Kriegsführung, Manipulation und Propaganda schon bei der Geburt der UFA eine entscheidende Rolle spielten. Denn in ihrem Geburtsjahr 1917, in der Schlussphase des Ersten Weltkriegs, wurden sie ihr in die Wiege gelegt, diese Motive. Ein Blick zurück von meinem Kollegen Ulrich Sonnenschein.
Kaum eine andere Filmgesellschaft in Europa ist so mit der Filmgeschichte und der Politik ihres Landes verbunden wie die UFA. Vor 100 Jahren ging sie aus einer Behörde der obersten Heeresleitung hervor, dem Bundesfilmamt, kurz BUFA. Man hatte versäumt, das inzwischen 20 Jahre alte Medium Film ernst zu nehmen und für militärische Zwecke nutzbar zu machen. Filmische Propaganda und psychologische Kriegsführung standen damals, mitten im Ersten Weltkrieg, vor allen anderen Zielen. Damit begnügen wollte sich General Erich von Ludendorff jedoch nicht. Ihm schwebte ein staatlich gesteuerter Konzern vor, der Unterhaltung im nationalen Interesse produzieren sollte. So schlossen sich verschiedene kleinere Filmfirmen unter finanzieller Beteiligung des Reichs- und Kriegsministeriums und der Deutschen Bank zusammen. Bereits damals also waren es keine künstlerisch-ästhetischen Ziele, die die UFA verfolgte, sondern finanziell-politische. Und dazu stand der deutsche Markt, der sich nach dem Ersten Weltkrieg keine Importe leisten konnte, offen. Vielleicht ist es der Deutschen Bank zu verdanken, die kommerzielle Interessen in den Vordergrund stellte, dass die frühen großen Produktionen der UFA, Ernst Lubitsch, Sumurun, Fritz Langs, Dr. Mabuse oder 1924 die Nibelungen abendfüllende Spielfilme waren, die nicht primär propagandistische Aufgaben erfüllten. Stars wie Emil Jannings, Pola Negri und Marlene Dietrich verdanken der UFA ihren Erfolg. Marlene Dietrich spielte die Hauptrolle in Josef von Sternbergs Heinrich-Mann-Verfilmung »Der blaue Engel«. Obwohl es erst der zweite Tonfilm der UFA war, überwand der Konzern damit finanzielle Schwierigkeiten und geschäftliche Umstrukturierungen. Schon vor der Machtübernahme 1933 herrschte in der UFA ein deutschnationaler Geist. Chef Alfred Hugenberg, der außerdem noch die Hälfte der deutschen Presse kontrollierte, wurde der erste Reichswirtschaftsminister und stellte die UFA Goebbels und seinen Propagandazwecken zur Verfügung. Goebbels erkannte das Potenzial und trieb die UFA 1937 in die Verstaatlichung und damit zu einer neuen Blüte. Goebbels reduzierte die ausländische Konkurrenz und erschloss der UFA mit der Besetzung im Zweiten Weltkrieg europaweit neue Märkte. Erfolgreiche Filme wie »Die große Liebe« mit Zara Leander oder »Münchhausen« mit Hans Albers entstanden, sowie der letzte große Durchhaltefilm »Kolberg« von Veit Harlan. Die Geschichte der UFA endet erstmal 1945 mit der russischen Besetzung der Studios und der Gründung der ostdeutschen DEFA 1946. Der letzte Film der UFA und gleichzeitig der erste der DEFA war Wolfgang Stautes »Die Mörder sind unter uns«, der die unmittelbare Nachkriegszeit thematisierte. Im Westen dauerte es etwas länger, bis aus der politisch gewollten Entflechtung 1956 die Bavaria aus der Rest-UFA hervorging und wieder auf Betreiben der Deutschen Bank die neue Universum Film AG gegründet wurde. Filme von Helmut Keutner, Wolfgang Liebeneiner oder Rolf von Sydow entstanden, dann wurde die Filmproduktion 1961 eingestellt. Wieder war es ein Konzern, Bertelsmann, der die UFA rettete, zunächst wegen der zahlreichen Kinos, später aber auch zur Produktion erfolgreicher Fernsehformate wie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, »Das Supertalent« oder »Deutschland sucht den Superstar«. Bis heute hält Bertelsmann in dem Konglomerat ganz unterschiedlicher Konzerne eine Mehrheit der Anteile.
Ulrich Sonnenschein über die UFA und die Politik. Professor Norbert Grob, Filmhistoriker und emeritierter Professor für Mediendramaturgie an der Universität Mainz. Guten Abend.
Guten Abend.
Als Instrument der psychologischen Kriegsführung ist die UFA gegründet worden vor 100 Jahren. Ist sie diese frühkindliche Prägung jemals ganz losgeworden?
Also diese Idee war selbstverständlich geeignet, am Ende des Ersten Weltkriegs zu versuchen, den Krieg noch zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass das die erste Intention war, einen Medienbereich zu haben, der die eigenen Ansichten der damals deutschnationalen Herren in die Welt hinauszutreiben. Ich habe in einem Papier gefunden, wo gesagt wird, dass mit der UFA die Filmindustrie die Garantien geboten werde, dass wichtige Aufgaben auf dem Gebiet deutscher Propaganda, deutscher Kultur und Volkserziehung im Sinne der Reichsregierung gelöst werden solle. Das ist aber nur die eine Seite. Also ich schätze, Ulrich Sonnenschein ja sehr, aber die Geschichte ist schon auch noch etwas ambivalenter. Er hat darauf hingewiesen, dass sogar am Anfang Lubitsch gearbeitet hat, nicht nur Sumurun, sondern Carmen und vor allen Dingen Madame Dubarry 1919. Das ist eine Tendenz, dass gleichzeitig immer auch die UFA dafür stand, sehr interessante und große Filme zu drehen.
Das ist ja, so scheint es mir jedenfalls, ein interessantes Wechselspiel aus drei Elementen bei der UFA: Kunst, Kommerz und Propaganda. Künstlerisch ambitionierte Filme wie Metropolis von Fritz Lang haben die UFA ja später an den Rand der Insolvenz gebracht, worauf dann der deutschnationale Medienzar Alfred Hugenberg eingestiegen ist.
Ja, aber erstmal muss man sehen, dass 21, also bereits 4 Jahre nach der Gründung, wurde die UFA an die Deutsche Bank verkauft. Und die hatte in der Tat Interessen, die hatte ökonomische Interessen. Also von daher ist diese drei Ebenen, von der Sie eben gerade gesprochen haben, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Propaganda war zu Beginn wichtig, dann kam der Kommerz und gleichzeitig, wenn 1923 der große Produzent Erich Pommer eintritt in die UFA, dann geht es auch darum, interessante Filme zu machen. Als er Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, aufrief, den letzten Mann zu drehen, hat er ihm an die Hand gegeben, erfinde etwas Neues, auch wenn es noch so verrückt sein sollte. Und Sie wissen ja, dass die großen Kameraleute, die großen Architekten, die großen Schnittmeister in der Tat auch immer dafür gesorgt haben, dass die UFA auf einem hohen Standard Filme produziert hat.
Wenn man
und das ist vor allen Dingen diese Zeit mit Pommer. Also sagen wir von 23 bis 33, da war der Kommerz wichtig, da waren die Filme wichtig und die Propaganda ging zurück.
Kann man gleichwohl trotzdem sagen, dass, wenn man sich die Kräfteverhältnisse zwischen diesen drei Elementen anschaut, die sich sicherlich auch gewandelt haben im Laufe der Zeit in ihrem Verhältnis zueinander, kann man trotzdem sagen, dass bei der UFA die Propaganda oft über die Kunst triumphiert hat und der Kommerz meist über alle beide?
Also ich würde nicht so weit gehen, das ist mir etwas zu vorschnell. Selbst die Nazis hatten ja 33 Schwierigkeiten erst einmal, Filme in ihrem Sinne zu produzieren. Der Goebbels mochte ja weder S. Armand Brandt noch Hans Westmar, er mochte Hitler junge Quecks. Aber die erste Phase etwa des Nazi-Kinos, also sagen wir bis 37, war auch dadurch gekennzeichnet, dass die Nazis sich irgendwie nicht so recht durchsetzen konnten und keine Filme in ihrem Sinne. Das ändert sich natürlich 37, wenn dann die Nazis die gesamte UFA übernehmen. Und das war ja nicht so einfach. Im Grunde haben sie Hugenberg das Filmstudio weggenommen und haben es danach natürlich in ihrem Sinne benutzt. Und dann wurde es in der Tat eine reine Propagandamaschinerie.
Der Filmkritiker, Drehbuchautor und Filmregisseur Hans-Christoph Blumenberg hat mal über die Herren Ludendorff, Hugenberg und Goebbels geschrieben, sie träumten von der totalen Kontrolle und scheiterten doch ausnahmslos an der diffusen Natur des Unternehmens Film, das sich anders als ein Walzwerk oder eine Stickstofffabrik nie vollständig den Machtinteressen der Politik ergab. Das würde bedeuten, der Versuch, die UFA politisch zu kontrollieren, ist dann doch immer wieder an Grenzen gestoßen.
Ja, aber man muss aber noch bedenken, wie die großen Hollywood-Studios war auch die UFA daran interessiert, von Anfang an alle drei wichtige Ebenen des Filmmachens für sich einzunehmen. Die Filmproduktion, die Filmdistribution und die Filmpräsentation. Also die hatten Produktionsstudios, sie hatten Verleihfirmen und sie hatten eine ganze Reihe von Kinos. 27 etwa haben sie über 150 Kinos in ihrem Besitz und 140 Zulieferungsfirmen, die für sie gearbeitet haben. Sie kamen zwar immer wieder in die Schwierigkeiten, weil sie ein wenig zu viel gewagt haben. Sie haben Metropolis erwähnt, davor natürlich auch schon Nibelungen. Die waren so teuer, dass sich selbst die UFA das nicht hatte leisten können. Das wäre natürlich in Hollywood nicht so möglich gewesen. Da gab es größere Pfennigfuchser.
Da Sie die Nibelungen erwähnen, diesen Film hat Fritz Lang ja ausdrücklich dem deutschen Volk gewidmet. Ist das auch so ein Kontinuum, was sich durchzieht, auch schon in dieser frühen vornationalsozialistischen Glanzzeit, dass die UFA eben sehr darauf geguckt hat, deutsche Themen zu setzen und die dann auch mit so einem nationalen Anstrich zu versehen?
Nee, er hat selbst immer wieder davon gesprochen, ich will eigentlich alles untersuchen. Ich will ein Zeitbild in Mabuse schaffen. Ich will den deutschen Menschen erforschen in den Nibelungen. Ich will die wilden Zukunftsträume in Metropolis erforschen und die Zukunftsvisionen etwa in Frau im Mond. Also das ist schon auch wieder im größeren Umfang zu sehen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen recht, es gibt immer eine Ebene, die nah an den Deutschnationalen waren. Die UFA war keine Filmproduktionsfirma, die etwa im Sinne der Sozialisten oder der Sozialdemokraten gearbeitet hätte.
Professor Norbert Grob, Filmhistoriker und emeritierter Professor für Mediendramaturgie an der Universität Mainz. Vielen Dank. Triumph der Feuerzangenbowle, 100 Jahre UFA, der Tag in HR2 Kultur.
Sonniger Tag, sonniger Tag, klopfen das Herz und der Motor ein Schlag, lachen das Ziel, lachen der Start und eine herrliche Fahrt.
Rom und Madrid nahmen wir mit, so ging das Leben im Taumel zu dritt.
Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt.
Mein Freund, dein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt.
Mein Freund, bleib immer Freund. Und
wenn die ganze Welt zusammen ist.
Drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich im Schmerz liebt.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt.
Willi Fritsch, Oskar Karlweis und Heinz Rühmann als Titelhelden des Films Die drei von der Tankstelle. Ein Film von 1930. Aber wie heißt es doch in dem Buch Klassiker des deutschen Tonfilms? Auch heute noch ein Film, den man sich gerne mit seinem kleinen Sohn oder seiner alten Mutter ansieht. Ja, ob man es glaubt oder nicht, die alten Ufa-Filme haben offenbar etwas Generationenübergreifendes. Und bei unserem Kollegen Thorsten Schweinhardt werden Kindheitserinnerungen wach an alte Filme, die er sich allerdings als Blinder auf ganz andere Weise zu Gemüte führen muss als die meisten von uns.
In der Schule lockerten sie so manche Deutschstunde auf. Und auch am Sonntagnachmittag blieb man immer wieder an ihnen hängen. Alte Filme haben ihren ganz eigenen Charme, auch und gerade für blinde Cineasten wie mich. Dieser Film zum Beispiel.
Weiße Schrift auf schwarzem Grund. Die Ufa zeigt Emil Jannings als Professor Immanuel Rath in Der blaue Engel. Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1930.
Alte Filme kann man mit noch so viel Aufwand aufpolieren, restaurieren und remastern. Ein bisschen Rauschen und Knistern bleibt immer. Und das ist gut so, finde ich. Einem alten Film möchte ich auch sein Alter anhören, den Sound einer anderen Zeit. Für mich klingt ein solcher Film aber nochmal anders als für Sehende. Denn gerade viele Filmklassiker werden inzwischen mit einer Hörfilmspur für Sehbehinderte ausgestrahlt. Eine zusätzliche Stimme, die in den Pausen zwischen den Dialogen alles beschreibt, was man sonst nur sehen und nicht hören kann. Zum Beispiel, wie Professor Rath, die männliche Hauptfigur im Blauen Engel, überhaupt aussieht.
Der Professor ist korpulent, hat eine hohe Stirn, dunkles Haar, einen gezwirbelten Oberlippen- und Kinnbart und trägt Nickelbrille.
So habe ich dann auch ein Bild im Kopf. Als ich den Blauen Engel zum ersten Mal gesehen habe, gab es ihn noch nicht als Hörfilm. Da hatte ich große Schwierigkeiten, der Handlung zu folgen.
Na, nun sagen Sie gar nicht mehr.
Genau das war das Problem. Die ersten Tonfilme gehen mit gesprochenen Dialogen noch sehr sparsam um. Professor Rath spricht sein erstes Wort im Film erst nach ganzen 8 Minuten. Und zwar...
Setzen!
In den Minuten davor handeln die Personen fast stumm. Ich höre jemanden pfeifen, sich bewegen und dann, für mich ohne Zusammenhang, eine Frau sagen:
Gesungen hat er sowieso nicht mehr.
Gesungen? Wer jetzt? Erst als ich den Film mit akustischer Bildbeschreibung ansah, wurde mir der Sinn dahinter klar.
Er schaut zu einem kleinen Vogelkäfig an einer Wand. Er stutzt und öffnet die Käfigtür. Er greift hinein und holt einen kleinen, steifen Vogel heraus. Ungläubig schaut er auf das tote Tier, dann in den Käfig.
Die vielen stillen Momente in alten Filmen haben aber auch Vorteile. Es gibt jede Menge Platz, um die Bildkommentare unterzubringen.
Sind Sie vielleicht von der Polizei?
Entschuldigung, mein Fräulein. Ich bin Dr. Immanuel Rath. Professor am hiesigen Gymnasium.
Lola mustert ihn von unten bis oben und kämmt sich ihr Haar.
Deswegen können Sie ruhig in meiner Garderobe einen Hut abnehmen.
Mindestens genauso spannend für mich ist aber auch die Musik. Die hat in alten Filmen noch einen viel höheren Stellenwert. Sie ist nicht nur Beiwerk, sondern verknüpft sich untrennbar mit den Charakteren.
Ich bin die feste Lola, die liebt die feste Lola. Ich habe ein Piano da zu Hause in meinem Salon.
Auch die Musik erzeugt bei mir, dem blinden Filmfan, ganz großes Kino im Kopf. Und wenn mal wieder ein Filmklassiker mit Hörfilm versehen wird, dann kann ich ihn endlich mit allen Details erleben. Auch wenn der Film vielleicht schon 90 Jahre alt ist, für mich ist er völlig neu.
Thorsten Schweinhardt über die Faszination alter Filme, von denen es viele gibt. Denn das Medium Film ist inzwischen vielleicht nicht nach historischen, aber doch nach menschlichen Maßstäben auch schon ein uraltes Medium. Das merken wir gerade auch am bevorstehenden 100. Geburtstag der Filmgesellschaft UFA, dem wir heute Abend den Tag in HR2 Kultur widmen. Die UFA hat nicht nur Generationen von Kinobesuchern, sondern auch Generationen von Filmschaffenden geprägt. Wobei aber die große Zeit der UFA, ihr größter Glanz und ihre großen Schatten inzwischen auch schon Generationen zurückliegen. Zu den wichtigsten Film- und Fernsehproduzenten, die es heute in Deutschland gibt, gehört auf jeden Fall Regina Ziegler, Gründerin und Mitgesellschafterin der Ziegler Film GmbH und Co. KG. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Ihre Autobiografie, Frau Ziegler, die gerade erschienen ist, trägt den Titel Geht nicht, gibt's nicht, mein filmreiches Leben. Geht nicht, gibt's nicht, ein solches Motto hätte auch schon über der UFA stehen können. Haben Sie als Filmproduzentin etwas Nachahmenswertes oder etwas Abschreckendes von der UFA lernen können?
Um es ganz ehrlich zu sein, ich habe die internen Vorgänge der UFA nie kennengelernt. Ich habe nur Filme der UFA gesehen und die fand ich nicht abschreckend. Die fand ich teilweise sehr unterhaltend oder auch nicht so. Mein Motto geht nicht, gibt's nicht, hat sich eigentlich aus meiner eigenen Filmgeschichte entwickelt, die ja nun auch schon 44 Jahre alt ist und im nächsten Jahr wir 45 Jahre Ziegler-Film feiern werden. Und das ist natürlich nicht jetzt mit dem UFA-100-Jährigen vergleichbar, aber immerhin hat Ziegler-Film es geschafft, 500 Filme zu produzieren in diesen 44 Jahren. Und da kann ich mich dann doch sozusagen auf die UFA-Erfolgsstufe stellen und auf eine große Filmzeit zurückblicken und eine große Filmzeit zu erwarten.
Sie haben mal, so habe ich es zumindest gelesen, den Satz gesagt, wenn ich durch die Wüste gehe, dann will ich auch Spuren hinterlassen. Heißt das, Sie haben die deutsche Filmlandschaft als eine Wüste erlebt?
Das können Sie jetzt so nehmen, wie Sie wollen. Ich kann nur sagen, das Wort an sich ist ja schon sehr schwierig, weil wenn Sie durch die Wüste gehen, dann hinterlassen Sie ja eigentlich keine Spuren, weil der Sand wieder sich sozusagen verwehen lässt. Aber ich denke, es hat schon was mit der Filmwirtschaft zu tun.
Was muss man denn tun, um als Filmproduzent, als Filmproduzentin Spuren zu hinterlassen, wenn das, wie Sie ja gerade geschildert haben, gerade in einer Wüste so schwierig ist?
Ja, man muss Filme machen, die auch noch nach vielen Jahren Bestand haben. Und da kann ich auf sehr schöne Filme zurückblicken. Nehmen Sie so etwas wie Die große Flatter, von der wird heute noch gesprochen, oder Fabian nach Erich Kästner. Und so gibt es doch sehr, sehr viele Filme. Kamikaze 1989 mit Rainer Werner Fassbinder in der Hauptrolle, der jetzt gerade, und überlegen Sie mal, den haben wir 80 produziert, der ist jetzt gerade in Amerika mit großer Furore neu entdeckt worden und läuft dort in den Kinos und auf DVD, und zwar original deutsch mit englischen Untertiteln. Und ich denke, solange die Filme, und das ist ja auch vergleichbar mit den UFA-Filmen, die sind ja in der Form nicht vergänglich, sondern sie überleben. Sie überleben in dem Fall die Tradition der UFA, die sie, wie Sie gerade gesagt haben, und sie werden ganz sicher auch bei Ziegler-Filmen mich überleben. Und das ist doch das Tröstliche und auch das Wunderbare, dass man an Sachen arbeitet, die eben nicht in Vergessenheit geraten oder im Keller versteckt werden, sondern dass die Filme immer wieder die Chance haben, neu gezeigt zu werden und über die Vergänglichkeit hinaus zu sehen sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Erfolgsrezept, was Sie ja zweifellos haben, bei Ihnen als Betriebsgeheimnis gehandelt wird. Aber könnten Sie etwas dazu sagen, wie sich die Bedingungen verändert haben, unter denen Filmproduzenten erfolgreich sein können? Sie haben ja selber gesagt, Sie beobachten das Ganze ja schon seit 44 Jahren und gestalten es auch mit.
Die Bedingungen haben sich ganz sicher erschwert, weil wir haben früher, als ich anfing, ja, alle werden jetzt lachen, nur die ARD gehabt, dann kam das ZDF und dann gab es eine Zeit lang ja nur zwei Kanäle. Heute gibt es 600, 800 oder so viele Kanäle, wie Sie wollen, wenn Sie die richtige Antenne dafür haben. Das Kabel ist da einfach eine ganz wesentliche Neuerung. Und ich denke, dass die Produzenten es immer schwerer haben, sich was einfallen zu lassen, was dem Zuschauer wiederum das Gefühl gibt, es ist etwas Neues. Deswegen machen wir bei Ziegler Film zum Beispiel sehr viele zeitgeschichtliche Filme. Nehmen Sie diese Erfolgsserie Weißensee, die ich vor 8 Jahren angefangen habe. Das ist die erste horizontal erzählte Miniserie im deutschen Fernsehen in der ARD. Wir haben jetzt gerade die 4. Staffel abgedreht, sind in der Postproduktion, und die Zuschauer, die jetzt schon ungeduldig bei uns anrufen, werden die große Freude haben, im Frühjahr dann Weißensee sehen zu können. Und ich bin natürlich jetzt schon Also Weißensee 4 spielt im Sommer 1990 und ich bin jetzt schon in den goldenen 90er Jahren und beschäftige mich mit der fünften Staffel. Und ich denke, das sind Dinge, die früher nicht möglich waren, die heute möglich sind, die aber auch sehr einzigartig sind, weil es gibt eben keine Serie Weißensee. Und man muss sich unheimlich viele Gedanken machen als Produzentin, ich jedenfalls, was man Neues macht, was individuell ist, was den Zuschauer interessiert und wo er nicht zum 10. Mal sieht, Frau steht zwischen zwei Männern, wen kriegt sie jetzt oder sowas ähnliches.
Was war für Sie immer die wichtigste Absicht bei Ihrer Produzententätigkeit? Geld verdienen, ein Kunstwerk schaffen oder eine Botschaft vermitteln?
Also nach wie vor ist die wichtigste Absicht, weil ich ja viel produziere und sehr viel mache, erstens Qualität und dann Geschichten zu erzählen. Und da ich in meinem Leben ja auch sehr viele Kinofilme produziert habe, wo man sehr viel Eigenkapital einbringen muss, ging es mir nie um das Geldverdienen, sondern es ging mir immer darum, dass die Firmen, die wir haben, ich habe ja inzwischen eine wunderbare Chefin, nämlich meine Tochter, die eine hervorragende Produzentin ist und weiß, was sie will. Wir denken wirklich daran, an gute Filme und nehmen sie einen Film, den Tanja produziert hat, Mein Blind Date mit dem Leben. Der hat jetzt knapp 1 Million Zuschauer und ist in 42 Länder verkauft worden. Das heißt Qualität, Investment und wir hoffen, dass jetzt auch ein Recoupment kommt, um das Engagement unserer Firma auch zurückzuführen.
Sagt die Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler, Gründerin und Mitgesellschafterin der Ziegler Film GmbH und Co. KG. Vielen Dank.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Hans Albers als tollkühner Flieger in dem Uferfilm FP1 antwortet nicht von 1932. Sie hören den Tag in HR2 Kultur unter dem Titel Triumph der Feuerzangenbowle 100 Jahre Ufa. Als die Ufa ihr silbernes Jubiläum beging im Jahre 1943, da durfte Hans Albers erneut durch die Lüfte fliegen. Diesmal auf einer Kanonenkugel sitzend in der Rolle des Barons Münchhausen. Denn der war damals die Titelfigur des Jubiläumsfilms der Ufa zu ihrem 25. Geburtstag. Und dass der Lügenbaron Münchhausen auf einer Kanonenkugel ritt, das hatte in diesem Fall, und daran erinnert uns jetzt der Kollege Michael Marek, leider sehr viel mit der damaligen Realität zu tun.
Während das nationalsozialistische Deutschland langsam in Schutt und Asche versinkt, wird am 5. März 1943 eines der ehrgeizigsten und aufwendigsten Filmprojekte der NS-Zeit uraufgeführt, Münchhausen. Ganz im Stil der US-amerikanischen Hollywood-Komödien erzählt der Film die fantastischen Abenteuer des Lügenbarons aus Bodenwerder. Seine Kinopremiere hat Münchhausen im Berliner Uferpalast nur knapp 4 Wochen nach Stalingrad. Mit der Regie betraut Propagandaminister Goebbels den ungarischen Unterhaltungsroutinier Josef von Barki und nicht den Blut- und Bodeneiferer Veit Harlan. Den Lügenbaron Münchhausen spielt Publikumsliebling Hans Albers, den Goebbels nicht ausstehen kann, aber zähneknirschend akzeptiert. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Kinderbuchautors und streitbaren Pazifisten Erich Kästner. Seinen Freunden gegenüber erklärt Kästner:
Der Filmauftrag kommt vom größten Lügner der Welt. Weshalb machen wir also nicht einen Film über den Lügner, der ihm am nächsten kommt, Baron Münchhausen?
Und auch sonst hat der Drehbuchautor Kästner seine Botschaft listig hinter den Filmbildern versteckt. Zum Beispiel lässt Kästner den Grafen Cagliostro auftreten, den Dunkelmann und Freimaurer des 18. Jahrhunderts. Am Zarenhof begegnet Münchhausen dem Grafen, der ihn für seine finsteren Pläne gewinnen will. Zwischen beiden entspinnt sich ein denkwürdiger Dialog.
Wenn wir erst Kurland haben, pflücken wir Polen. Poniatowski, der sich heute noch Stanislaus II. Nennt, ist reif. Dann werden wir König.
In einem werden wir zwei uns nie verstehen. In der Hauptsache. Sie wollen herrschen. Ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder, schöne Frauen. Ich brauche das alles. Sie aber missbrauchen das.
Was Kästner hier literarisch erfindet, wird nur von der Wirklichkeit übertroffen. Das NS-Regime hatte Kurland und Polen längst gepflückt. Die deutsche Wehrmacht stand weit auf russischem Boden und am Herrschaftswillen der Nationalsozialisten zweifelte niemand mehr. Neu ist auch diese Figur in Kästners Drehbuch, Giacomo Casanova, der Frauenheld und scharfsichtige Beobachter seiner Zeit. Im Deutschland der allgegenwärtigen geheimen Staatspolizei warnt Casanova auf der Leinwand Münchhausen und die schöne Prinzessin Isabella d'Este.
Venedig ist im Karneval ein gutes Versteck, Prinzessin. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Die Staatsinquisition hat 10.000 Augen und Arme und sie hat die Macht, Recht und Unrecht zu tun, ganz wie es ihr beliebt.
Wie ein subversiver Handlungsfaden durchziehen Anspielungen auf die Zeit den gesamten Kinostreifen und auf ihre Vergänglichkeit. Deutlich wird dies in Münchhausens Abenteuer auf dem Mond. Dort scheinen die Uhren anders zu gehen. Als Münchhausen und sein Diener aus einem kurzen Mittagsschlaf erwachen, hängen an den Bäumen schon die reifen Kirschen, die doch eben erst geblüht haben. Münchhausen und Kuchenreuter wundern sich.
Ja, habe ich denn ein geschlagenes Vierteljahr geschlafen?
Ich vor höchstens 2 Stunden, ja.
Entweder Ihre Uhr ist kaputt, Herr Baron, oder...
Wohl.
Die Zeit selber.
Die Zeit ist kaputt, Christian.
Die Zeit ist kaputt. Mit solchen Sätzen hat der Drehbuchautor Erich Kästner dafür gesorgt, dass der Film Münchhausen so gut wie kein propagandistisches Gift, sondern stattdessen ein paar subversive Antikörper enthielt. Und deshalb kann man diesen Film, der immerhin im Nazi-Deutschland des Jahres 1943 entstanden ist, auch heute noch problemlos auf die Menschheit loslassen. Was für viele andere Filme aus dieser Zeit nicht gilt, nämlich für diejenigen Filme, die als kriegsverherrlichend, rassistisch, volksverhetzend eingestuft worden sind und heutzutage nur unter strengen Auflagen gezeigt werden. 44 dieser sogenannten Vorbehaltsfilme befinden sich in der Obhut der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden, benannt nach dem berühmten Stummfilmregisseur, von dem ja in dieser Sendung schon die Rede war. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung wurde 1966 auf Initiative der Bundesregierung gegründet, um den Verkauf des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens ins Ausland zu verhindern. Also den Verkauf deutscher Filme, die bis 1945 im Umlauf gewesen und nach dem Krieg zunächst von den Alliierten beschlagnahmt worden waren. Die Murnau-Stiftung hat die Aufgabe, diejenigen Filme, die sie in ihrem Bestand hat, zu bewahren, zu archivieren, zu restaurieren, zu rekonstruieren, zu kopieren. Und sie ist es, die die erwähnten Vorbehaltsfilme gegebenenfalls zur Verfügung stellt, sei es zur Sichtung für wissenschaftliche Zwecke in ihren Räumen, sei es zur öffentlichen Vorführung in einem ganz bestimmten Rahmen. Ernst Sebeditz ist der Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht das vor sich, wenn ein Vorbehaltsfilm aus dem Bestand der Stiftung öffentlich gezeigt wird?
Das geht eigentlich ganz normal vor sich, wie bei jedem anderen Film auch. Das heißt, es wird bei uns angefragt, um diesen Film zu zeigen. In der Regel sind es Schulen oder sonstige öffentlichen Einrichtungen, aber auch Kinos, die das in einem bestimmten Programm zeigen wollen, die sich mit der Zeit beschäftigen. Und die meisten Anrufer, die diesen Film dann bei uns bestellen wollen für ihre Aufführung, wissen eigentlich auch schon von den Auflagen, die damit verbunden sind. Das heißt, der Film muss immer mit einer Einführung vorgestellt werden. Das heißt, eine fach- und sachgerechte Kontextualisierung des Films in den historischen Kontext, aus dem er stammt und aus den politischen, dann wird der Film gezeigt, in der Regel im Kino und anschließend auch dann mit dem Publikum diskutiert, bei Schulen dann auch mit Lehrern und Schülern sozusagen pädagogisch nachbearbeitet. Aber der Vorgang an sich ist eigentlich erstmal ein ganz normaler Verleihvorgang des Films.
Man könnte also sagen, Sie und Ihre Mitarbeiter von der Stiftung begrenzen den manipulativen Einfluss, der von diesen Filmen ausgehen könnte, indem Sie ihrerseits die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflussen durch die Einrahmung zwischen Einführung und Diskussion.
Das könnte man so sehen. Ich betrachte es immer als einen Mehrwert, wenn man einem Film sozusagen noch etwas mitgibt, der ja heute auch, viele Filme sind ja heute schwer zu verstehen, wenn man die einfach zeigen würde. Also wenn man als Beispiel jetzt Kolberg nimmt, den Film, der in den letzten Kriegsmonaten gedreht wurde und seine Premiere dann auf der letzten Festung des Nazireichs in La Rochelle hatte. Wenn man den Film heute sieht, Napoleon belagert eine Stadt und besetzt sie dann auch, gibt es erstmal überhaupt keinen Zusammenhang zum Dritten Reich, wenn man den sozusagen so sehen würde. Die Kontextualisierung liefert sozusagen damit auch einen Mehrwert. Das heißt, man erfährt überhaupt, wie, in welchem Kontext dieser Film entstanden ist. Würde ich erstmal als was Positives betrachten. Bei Filmen wie Jud Süß, Hitler, Jugo Quecks oder die Rothschilds, also bei explizit antisemitisch-propagandistischen Filmen, ist es schlicht natürlich tatsächlich eine Auflage der Murnau-Stiftung und ein Beschluss des Kuratoriums, der schon seit über viele Jahre und Jahrzehnte besteht, dass diese Filme tatsächlich erläutert werden sollen, um klarzumachen, auf was man sich eigentlich hier einlässt.
Warum lässt man sich, um Ihre Worte zu gebrauchen, überhaupt darauf ein? Was spricht dafür, solche Vorbehaltsfilme in der Öffentlichkeit zu zeigen? Man könnte ja auch sagen, die sollte möglichst außer den Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, niemand mehr zu Gesicht kriegen.
Das ist so die Argumentationsweise, die von der einen Seite, die andere Seite. Also die eine Seite ist, lasst die Filme weg und zeigt sie gar nicht. Und die andere Seite sagt, wie kann es eine Zensur in Deutschland geben? Mhm. Durch eine Stiftung. Es gibt ja keine Zensur in Deutschland. Das heißt, die Filme müssten eigentlich frei zugänglich sein und jeder kann die sehen. Wir leben in demokratischen Verhältnissen und erwachsene Menschen müssten sehen können, was sie wollen. Dazwischen pendeln wir ein bisschen mit dieser Frage, diese Filme freizugeben. Wir sind... Oder ich persönlich auch bin davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, sich mit diesen Filmen auseinanderzusetzen. Denn sie sind ja nicht nur Filme im klassischen Sinne, dass man sich im Kino setzt und sich mit einem Film unterhält, sondern sie sind ein wichtiges Bildungsgut, mit dem man historisch problematische Zeiten, sehr düstere Zeiten im Deutschen Dritten Reich, sozusagen erläuternd nachbearbeiten kann. Und dafür sind diese Filme ein Zeugnis, ein Zeitzeugnis. Und deswegen finden wir das auch sehr wichtig, dass es viele Veranstaltungen mit diesen Filmen gibt.
Wie wirken denn solche Filme auf Sie? Ich nehme mal an, Sie gucken sich das dann auch immer mal wieder an bei Veranstaltungen oder vorher, wenn Sie es sichten und vorbereiten.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja auch in diesem Bereich des Propaganda, also diese Vorbehaltsfilme, dieser Fundus, der heute auf 44 Filme sozusagen eingedampft ist, sehr unterschiedliche Qualitäten. Also es gibt ganz schlechte Filme, wo man wirklich davor sitzt und denkt, mein Gott, ja, wer will eigentlich wen damit beeinflussen? Es gibt sehr gut gemachte Filme. Jud Süß ist einer der besten Beispiele dafür. Das ist nicht nur ein extrem antisemitischer Film, sondern er ist auch ein sehr gut gemachter Film. Wenn man diese Filme sieht, ist man natürlich sozusagen beeinflusst von dem, wie Bilder einen Zuschauer immer beeinflussen. Man sitzt in einem dunklen Raum, blickt auf eine Leinwand und lässt sich von der Geschichte fangen oder auch nicht fangen, je nachdem, was dabei passiert. Ich habe große Bedenken bei den Überlegungen, dass diese Filme, ob das damals so war, sei jetzt mal dahingestellt, ob die heute noch eine Wirkung, die ihnen oft unterstellt wird, tatsächlich entfalten können.
Der größte Teil der UFA-Filme in den problematischen Jahren der NS-Zeit sind sehr unverbindlich wirkende Unterhaltungsfilme, die allerdings auch eine propagandistische Botschaft in sich tragen können. Ist die möglicherweise gefährlicher noch als die offensiv zur Schau gestellt wird, oder hat sich das heute erledigt?
Nein, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird auch immer wieder von Historikern an uns herangetragen und in Diskussionen setzen wir uns auch immer wieder damit auseinander, dass natürlich das klassische Unterhaltungskino, wie es verstanden wird, auch im Dritten Reich stattgefunden hat und dass natürlich auch in diesen Filmen sozusagen Botschaften wie in jedem Film vermittelt werden, ob das Frauen-Männer-Verhältnisbilder sind, ob das gesellschaftliche Vorstellungen sind, die nicht so propagandistisch daherkommen wie in einem antisemitischen Film. die wurden sozusagen nach 45 von den Alliierten als bedenkenlos eingestuft, weil es keine Hakenkreuze zu sehen gab, weil es keine explizit gewaltverherrlichen und antisemitischen Äußerungen gab. Und damit waren sie sozusagen für den Markt wieder frei. Ich glaube, es wäre durchaus immer wieder interessant, sich über diese Filme auch intensiv zu unterhalten. Ich glaube allerdings nicht, dass man damit verbinden könnte, das Wort gefährlich. Das würde ich in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht angemessen finden.
Ernst Sebeditz, Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, über den Umgang mit dem zum Teil schwierigen Erbe aus den Zeiten der UFA. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir die Gelegenheit, wenigstens ein paar Augenblicke kennenzulernen, wovon vorhin die Produzentin Regina Ziegler nicht gesprochen hat, weil sie ebenso wie wir nichts davon wusste, wie sie gesagt hat, und zwar von internen Vorgängen hinter den Kulissen der UFA. Der Kollege Bernd Eilert nimmt uns nun mit hinter diese Kulissen mit aller filmischen Fantasie, die er und seine Protagonisten aufzubringen vermögen.
Der Niedergang der UFA.
Jetzt könnte die Szene eigentlich schon losgehen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, wüssten, wo sich das Ganze eigentlich abspielt, und das können Sie nicht wissen, weil ich es Ihnen ja sagen soll, und ich habe es Ihnen bisher noch nicht gesagt. Aber jetzt kommt es, bitte, schreiben Sie mit. Wir befinden uns
in einem Drehbuchbüro der UFA. Der Dramaturg bespricht mit dem Drehbuchautor ein soeben fertiggestelltes Drehbuch.
Also der Anfang ist prima. Der Held hat sich in dieses Liebespaar verliebt, Pipapo, aber dann schreiben Sie, folgt ein harter Schnitt auf Helmut Schmidt.
Na und? Ist doch gut.
Na ist es, aber dann verlangen Sie ein langer Schwenk auf Heinz Ischenk.
Aber das sieht doch prima aus.
Sicher, doch anschließend schreiben Sie vor, die weiche Blende auf Erich Mende.
Tja, ist doch technisch kein Problem, oder?
Nein, aber direkt danach in der Totale Claudia Cardinale.
Ja, das habe ich mir gerade besonders wirkungsvoll vorgestellt.
Ja, ist das sicher auch, aber zugleich sehen Sie vor, mit Tele auf Pele.
Aber das sollte doch mit zwei Kameras kein Problem sein.
Nö, eigentlich nicht, aber weshalb sollen wir sofort anschließend auf Blumen zoomen?
Ach so, nur das war nur so ein Vorschlag, auf den bestehe ich nicht, können Sie streichen.
Na bestens, das Drehbuch ist gekauft.
Soweit unsere Szene vom Niedergang der UFA. Hören Sie dazu bitte noch ein Schlusswort des Intendanten.
Meine Damen und Herren, wenn in der UFA wirklich solche Zustände geherrscht haben, dann, entschuldigen Sie, spreche ich zu schnell für Sie. Dann kann man sich nur an den Kopf fassen.
Triumph der Feuerzangenbowle, 100 Jahre UFA. Das war der Tag in HR2 Kultur und jetzt fehlt wie bei jedem Film nur noch der Abspann, diesmal zur Musik des UFA-Films Metropolis. Also, auf der Besetzungsliste bei HR2 Kultur der Tag standen in dieser Woche Angela Fitsch, Claudia Sauter, Rainer Dachselt, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und als nächstes hören Sie in diesem Theater die Nachrichten und die Hörbar. Und für Ihr Heimkino im Kopf empfehlen wir Ihnen den Podcast unserer Sendung auf hr2.de.